Dieser Podcast wird präsentiert von der Lepra-Mission Schweiz. Zusammen helfen wir den Ärmsten aus der Not. lepramission.ch.
Ich habe schnell einmal gemerkt, dass die Kirche eigentlich so ein Ort ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch an Stärke und Kraft danken kann.
Fenstergespräche. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Er ist einer der ganz Grossen im Schweizer Eishockey, Goalie-Legende Renato Dosio. Als Kind zuerst zu Wil gelebt, dann ist die Familie auf Chur gezügelt und er hat dann beim EHC Chur die Liebe zum Eishockey entdeckt. Mit dem SC Bern ist er dann zur Kultfigur geworden. Ich bin Martin Diener und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dem Renato. Renato, geht zuerst, wie geht's dir?
Hey, es geht mir wirklich sehr gut. Ich bin gesund, ich bin glücklich. Ich wohne in einem unglaublich schönes Land und wenn ich höre, was in der Welt sonst so abgeht, dann ist man nur noch glücklicher, wenn man dort leben darf. Also wie gesagt, also mir geht es sehr gut. Ja.
Und es ist ja sehr, sehr schön bei dir. Wir sind da im Golfclub Domat Ems nach deiner unglaublichen Eishockey-Karriere. Über die reden wir natürlich dann noch intensiv. Bist du jetzt CEO vom Golfclub Domat Ems? Wie kommt's? Der Renato Dosio vom Hockey zum Golf. Also es hat auch einen Schläger, einfach anderes Werkzeug und anderen Untergrund. Warum Golf?
Ja, es hat effektiv so ein bisschen Parallelen gehabt. Ja, wir haben dann auch, schon während der Hockey-Karriere haben wir ab und zu golft. Und bin dann dort ein bisschen reingerutscht im Hockey-Kollegenkreis, wo dann golft hat, bin ich mitgegangen, habe dann das auch probiert und habe dann irgendwo auch den Spass daran gefunden. Und hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt. Dann ist zu meiner Zeit in Bern, dazumal im 1995, ist der Golfclub Domat Ems gegründet worden. Ist dann aufgegangen, da ist meine Bernzeit natürlich noch gelaufen. Und ich hatte dann gleich das Gefühl, hey, da machen sie eine gute Geschichte und habe dann da Aktien gekauft und habe das Teil da unterstützt mit dem Beitrag. Und aber kein Hintergedanke gehabt, um da mal Golfmanager werden. Und dann hat sich aber meine Golfkarriere, ja, das ist ja nicht eine Profikarriere geworden als Top-Golfspieler, sondern das war einfach so ein bisschen Hobby und Spass gewesen. Und hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. Dann sind wir auf Chur aufgezügelt, in die Nähe von dem Golfplatz. Und, ja, dann effektiv mal irgendwo Kollegen kommen, die gesagt haben, hey, du wärst auch noch ein Golfmanager da für unseren Club. So. Und dann habe ich gesagt, ja, was muss denn der machen? Und dann haben sie mir so ein bisschen erklärt, oder? Und so ist es eigentlich dazu gekommen.
Jetzt gehen wir zurück an den Moment, wo dein Abschiedsspiel gelaufen ist. Ich mag mich erinnern, ich bin auf dem Sofa gehockt und habe Rotz und Elend mir die Augen ausgeheult. Einfach von den Emotionen. Wie war der Rücktritt für dich gewesen?
Ja, das hat doch sehr viele Emotionen. Ja, heute noch, wenn ich zurückdenke, sind sehr viele Emotionen in mir drin, weil es einfach eine absolut tolle Geschichte war, eine tolle Zeit war, die ich abgeschlossen habe, wo so wie eine Epoche oder ein Lebensabschnitt hat man hinter sich gelassen. Und der ist wunderschön gewesen. Da würde ich das jedem von meinen Kindern so wünschen, dass es so eine Karriere könnte machen, oder, weil es hat mir eigentlich nichts gefehlt. Ich hatte sehr viel und bin einfach glücklich gewesen.
Grundsätzlich, was ist die Faszination Sport?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie so seine Begeisterung für gewisse Sachen. Der eine hat das Gefühl, mehr in der Politik tätig zu sein. Der andere tummelt sich in der Privatwirtschaft oder hat andere Sachen, die ihn faszinieren. Und mich hat von jung auf eigentlich schon der Sport fasziniert. So, der Sport habe ich mich persönlich, meinen inneren Drang, habe ich den können ausleben. Und das ist das, was mich fasziniert am Sport. Ob es Mountainbike ist, ob es Langlauf ist, ob es Skitouren ist, ob es Golf ist, ob es Tennis ist. Es ist einfach schön. Jedes, was man macht, wo man auch privilegiert ist, wenn man es machen darf, wenn man ja die Ausrüstung hat und alles hat, das ist ja immer eine Voraussetzung. Und man kann sich austoben, mit Kollegen zusammen meistens. Also vielfach ist es auch in der freien Natur. Was gibt's noch Schönes?
Aber es ist ja gleich mit viel Schweiß und Krampf, mit viel Stunden des Quälens im Fitnesskeller verbunden. Die Seite
sehen wir ja nicht, wir Normalos. Wie viel, dass ihr da krüppelt und krampft?
Also der, der Spitzensport macht, der, der im Spitzensport ganz als Spitze kommt, der hat schon auch die Begabung, um sich effektiv können, halt durch den Dschungel, den du jetzt aufgezählt hast, durchzuquälen. Ja, das ist effektiv so. Der, der lieber das Bequeme hat und sagt, ja nein, du jetzt noch 10 Liegestütze habe ich genug, der wird eben auch nur immer Durchschnitt bleiben. Aber der, der bereit ist, um nochmal 10 über die 10 raus zu machen, der hat sein klares Ziel und der will an die Spitze kommen. Und wenn du an die Spitze kommen willst, dann muss es etwa mal ein bisschen brennen und wehtun.
Gehen wir mal ganz an den Anfang, wo es bei dir den Eishockey-Samen gelegt haben. Das war ja da beim EHC Chur, deine erste Adresse auf dem Glattis. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Warum bist du nicht Briefmarkensammler oder Tüteler geworden?
Also, meine ganz ursprünglichen Wurzeln sind im Wiel in St. Gallen. Dort bin ich auf die Welt gekommen, weil meine Mutter eine Wielerin war. Dann sind wir auf Chur verzügelt, weil mein Vater ein Buschlafer war. Und Mama hat gesagt, wir gehen nur bis auf Chur.
Schöne Mitte. Schöne Mitte.
Und somit sind wir auf Chur gekommen. Der Zufall hat es wollen, dass wir eine Wohnung bekommen haben, neben der alten Kunsteisbahn. Die war 50 Meter von mir zuhause weg gewesen. Und in Wiel hatte ich ein Board, wo ich mich austobt habe. Hinten raus bin ich immer in dem Board am Spielen. Und zu Chur hatte ich dann noch eine die Eisbahn. Und ich war jede freie Minute auf dieser Eisbahn gewesen. Und dann hat es mich geopfert, am Mittwoch, wo ich frei hatte, ist Hockeyschule gewesen. Sag ich, ich kann nicht am Mittwoch, wenn ich frei habe, wenn ich Hockey spielen will, kann ich nicht eine Hockeyschule machen. Also muss ich in die Hockeyschule. Dann bin ich in die Hockeyschule gegangen, weil ich will am Mittwoch aufs Eis. Und so hat dann der Lauf angefangen. Dann bin ich dann in die Hockeyschule gegangen, bin dann Hockeyspieler geworden. Und so ist dann eigentlich, hat sich das stetig aufentwickelt. Habe alle Juniorenbewegungen, Juniorenstufen bei mir, hat sich auch durchgemacht. Und hatte mit 15 so meine ersten Erfahrungen dürfen machen in der ersten Mannschaft.
Bei uns ist es ja mal so gewesen, wenn wir geshootet haben, haben sie immer gewusst, dass ich nicht gut shooten kann. Dann haben sie gesagt, geh du ins Goal. Das ist ja bei dir dann nicht so gewesen. Nicht wie ganz, bist ja. du Goalie geworden?
Ja, nicht ganz. Es war lustig, ich habe vor gut 2 Monaten haben wir einen Zusammenzug von den alten Chur. Und dort ist mein Trainer von den Junioren, der mich dazumal ins Goal gelassen hat, der ist auch dort gewesen. Und dann haben wir nochmal über das Ganze diskutiert. Und es ist so gewesen, so wie seine Erinnerung, ich wollte immer ins Goal, weil mich der Goalie fasziniert hat. Einfach die Maske, die Bewegung, der ist anders gewesen als die anderen. Und ich habe den Trainer immer gefragt, hey, kann ich da ins Goal? Ja, und so. Und dann, hat er mich dann effektiv, ist dann mal einer krank gewesen und dann sagt er, los, jetzt kannst du ins Goal. Und dann ich dann ins Goal dürfen. Und am Schluss von dem Training kommt er zu mir und hat gesagt, schau, Toto, du musst im Goal bleiben, weil du bist so gut, das ist dein Job. Und nachher hat er mich im Goal gelassen. Ja, er hat also dort schon gesehen, so wie ich mich bewegt habe, so wie ich einfach die Leidenschaft, die ich an den Tag gelegt habe, die hat so ein bisschen Anzeichen gehabt für ihn, dass es mein Job ist.
Aber wie verrückt muss man denn sein, wenn man sich von Böcks beschiessen lässt? Also, ich habe mal geschaut, der schnellste Böck, der je geschossen worden ist 170, 180 Stundenkilometer. Also, wie pickt muss man denn sein, um sich da in den Schuss stellen?
Ja. Es ist ja so, also, gell, das ist ja ein Prozess, oder? Der Prozess, der wächst ja du mit, oder? Also, die Kleinen mit, wo ich bei den Junioren war, bin ich ja nicht mit 170 geschossen. Die haben vielleicht, ich weiss auch nicht, 50 geschossen, oder?
Ist gleich, genau. Wenn ich aber, den mit 50 genau, Skibein habe.
Ja, und dann bist du drin und du wächst wie auf, oder? Auch die Goalie-Ausrüstung, das war wie ein Sperli Jeans. Oder? Also, ich hatte die jeden Tag angehabt. Und das ist, da habe ich mich bewegt, wie mit einem Perle Jeans. Ich bin auch über die rumgekumpelt.
Ja, Pösserbäume und alles kennt man, ja.
Oder? Und dann wachst du mit dem auf und auch die Schüsse, die auf dich zukommen, mit denen wachst du auf. Die kommen frontal auf dich und du reagierst so, dass er nicht direkt das wie ein Kopf verwützt ist, oder? Das ist eigentlich eine Abwehrreaktion, oder? Ja, logisch sagt immer alle, ja, du, der, der ins Goal geht, der muss ja ein bisschen verrückt sein. Das will ich nicht einmal so abstreiten. Ich glaube, wenn jetzt das so ein normaler Mensch beurteilt, dann ist das eine völlig korrekte Feststellung. Für mich ist es aber ein normaler Job gewesen.
Aber es tut schon weh. Also ich habe es letztes Jahr im Match gesehen, hat der Goalie einen Böck an Helm bekommen. Mhm. Kein Goal gegeben, mhm. aber er hat dann in den Kopf müssen schütteln und ein bisschen ausbambeln lassen.
Ja, ja.
Also das ist schon gefährlich.
Da finde ich jetzt die Schlittschuhe, wo so einen Schliff drauf haben, wo messerscharf sind, den finde ich schon fast gefährlicher als der Böck. Oder? Und die Schnittverletzungen haben wir ja auch schon gehabt, mhm. auf höchstem Niveau. Ich habe mit 15 in der Wurstobe einen Vorfall gehabt, wo mir einer mit dem Schlittschuh in den Hals hineingerutscht ist. Und ich hatte wirklich grosses Glück gehabt, dass ich dort nicht verblüht bin. Es war ein Arzt vor Ort gewesen, der hat dann sofort die erste Hilfe geleistet und dann bin ich 10 Tage im Spital gelegen und der hat mich also fast die Halsschlagadern aufgeschnitten. Also logisch, es ist überall im Leben grundsätzlich gefährlich und man ist natürlich happy, wenn es einem nicht gerade verwünscht. Aber Gefahr geht mit, oder eben über die Schlittschuhe oder die Böcke.
Wie sieht man denn den Böck als Goalie? Also wenn ich manchmal den Match schaue, dann habe ich wieder keine Ahnung. Mhm. Oder ich juble mit, wenn alle jubeln, weil ich nicht sehe, wie der Böck ins Goalie geht.
Ja.
Wie behaltest du den Böck im Visier, im Auge?
Mhm. Den Böck hast du eigentlich immer im Fokus. Das ist der Hauptgegenstand. Du tust aber auch im Weitwinkel da schauen, wo sind die anderen Spieler, die gegnerischen. Also die musst du auch im Fokus drin haben, oder? Wenn ich weiss, dass jetzt auf der linken Seite hat sich ein Spieler positioniert und rechts ist einer mit dem Böck, dann muss ich ein bisschen wissen, hey, der kann den Pass spielen. Da bin ich eigentlich schon einen Schritt voraus, oder? Und das macht dann auch wieder irgendwo ein bisschen der Goalie dann aus, oder?
Also der Goalie-Instinkt, um das lesen, Spiel lesen.
Genau, oder? Ich habe vielfach auch können, ein bisschen von der Stöck her oder von der Stockhaltung her können lesen, wo der Schuss jemand herkommen könnte. Das kann ein Laie natürlich nicht. Aber deine Frage ja, geht mehr darauf aus, wenn jetzt einer von der blauen Linie schiesst oder und so ein Slapshot, oder? Dann bin ich ganz klar mit dem frontal konfrontiert, oder? Und habe den vollen Fokus auf den Böck, oder? Und ich sehe, der auf mich zukommt. Und der ist viel einfacher so zu finden in der Luft auch oder zu fokussieren als für dich als Zuschauer von der Seite. Weil wenn ich den Schuss aber nicht sehe, weggehe, vom Eis, dann findest du ihn fast nicht mehr in der Luft. Also du musst immer den Schuss sehen, wie er geht und dann musst du ihn verfolgen.
Ja, aber mit dem Fanghändchen da oben und so, also das ist das Instinkt Zufall? Weißt du, dass du die richtige Höhe hast im richtigen Moment?
Ja, ja, aber eben nochmal, das ist alles so trainiert, oder? Wir sind ja täglich sind wir 1 bis 2 Mal auf dem Eis gewesen, oder? Und dann hast du die Distanz, das Distanzgefühl, den Rhythmus im richtigen Moment dann halt dort zu sein. Und ja, viel ist natürlich schon so, wenn einer da auf die Fangenseite schiessen, ist es natürlich Reaktion, oder? Und dann, dass du noch genug schnell bist und dann, dass du ihn im Händchen hast, oder? Aber hat auch ein bisschen natürlich noch mit Glück zu tun. Das ist schon so, das wollen wir nicht abstreiten.
Goalie sind spezielle Menschen. Viele haben auch wie einen Tick, oder meine ich das bloß? Also weißt du, die einen haben wirklich, der Schiri pfeift ab, Bulli dort hin, Maske nur, 2 Schlücke und dann einen Spritz rauslassen aus dem Maul und dann die Maske wieder runter.
Ja.
Was sind das für Automatismen oder eben so vielleicht Ticks? Ist das zum in der Balance bleiben oder wie siehst du das?
Ja, das kann einerseits ein bisschen ein Tick sein, das kann aber auch ein Ritual sein. Man muss mal darauf achten, oder, ob jemand das immer gleich macht. Oder? Ich habe zum Beispiel immer bei mir die Pfosten links und rechts geschlagen. Ich habe immer so ein bisschen mein Ritual gehabt. Eben zu weniger mit Helm auflassen und trinken und spucken wieder und so. Aber das sind Rituale, die einer hat, die er macht, wenn er irgendwie so Zeit dazu kriegt, oder? Wo ihm aber irgendwo wieder auf seinem Weg eben so ein bisschen die Leitplanken gehen, oder? Ja. Eben, ich titel das jetzt nicht als Tick, wo er hat, irgendwo, weil er das macht. Das ist so ein Ritual.
Du bist eine Eishockey-Legende vom SCB. Mehr als 600 Spiele ohne Unterbruch. Wenn wir die von mir an sich noch dazu nehmen, sind es über 700. Absolut wahnsinnig. Wie ist es eigentlich für dich, wenn du an die Karriere denkst? Was macht es mit dir?
Ja, das sind eigentlich wunderschöne Erinnerungen, wunderschöne Rückblick. Die Zahlen, die sind mir eigentlich nicht so wichtig. Es ist schön, dass es so gekommen ist. Und ich gebe zu, bin ich auch stolz drauf. Aber ich habe es nicht gesucht, ich habe es nicht angestrebt. Mit der Zeit hat es einfach so erspielen lassen, oder? dass ich nie verletzt gsi bin, das ist natürlich auch ein grosses Glück gsi, wo man sich ein bisschen weit kann erarbeiten, indem dass man gut trainiert, gut Sommertraining macht und. Aber dann muss man ja immer das Vertrauen vom Trainer wieder rüberkommen und eben effektiv halt auch nie verletzt sein, nie krank sein und. Und das ist wieder halt auch wieder von oben abher, wird auch ein bisschen gesteuert gsi, dass es so gekommen ist. Aber nochmal, es ist nicht das Ziel gsi, um das zu erreichen. Aber es macht mich rückblickend auch ein bisschen stolz.
Und es sind ja zum Teil wirklich ganz intensive Wochen dann, Playoffs, alle zwei, drei Tage ein Match. Wie behält man den Fokus? Wie hast du das gemacht, damals, um wieder voll dabei zu sein?
Für mich die Grundlage holt sich ein Spitzensportler eigentlich dann, wenn nicht seine aktuelle Saison läuft. Also ein Sommertraining, jetzt im Eishockey im Sommertraining, da bin ich einer gewesen, der immer vorne hat, wollte dabei sein. Ich habe immer sehr viel gemacht. Ich habe eben nicht die 10 Liegestütze gemacht, ich habe die 20 gemacht. Ich habe wirklich auch auf den Sport fokussiert. Für mich hat es auch im Sommertraining hat's wenig Raum gegeben, um mal halt über die Schnur zu schlagen, oder? Aber im Sommer noch eher als im Winter. Und im Winter habe ich mich wirklich auch sehr gut ernährt. Das war die Voraussetzung, dass man sich sehr gut ernährt, sehr gut vorbereitet auf die Spiele. Und in den Playoffs, da mag es gar nicht mehr leiden, oder? In den Playoffs hast du jeden zweiten Tag ein Match und dann musst du bereit sein, oder? Und das kannst du nur dann, wenn du einfach körperlich topfit bist, wenn du dir die Regeneration gibst, wenn du den Schlaf hast, wenn du deine Ernährung richtig steuerst, nur dann kannst du die Leistungen immer abrufen.
Das war jetzt der Fokus vor der Saison und auch zwischen dem Spiel. Was mich also fasziniert, ist der Fokus während dem Spiel. Es sind 3x20 Minuten. Mhm. Und wenn der Goalie ein Highlight, also wenn er wirklich ganz müde Pfannen überkommt, ich mache einfach etwa die, denke ich, ich habe eine Zeit lang Badminton gespielt, habe alle zwei Wochen einen neuen Schläger müssen kaufen, weil er nicht mehr ganz war. Weißt du, so, ja. Wie behalten wir im Spiel den Fokus?
Das ist sicher noch ein bisschen Kunst. Ein fulles Goal können wegstecken und wieder weiter nach vorne fokussieren. Ein fulles Goal, ich habe noch viele faule Goal bekommen. Haben aber wieder Paraden gemacht, die unglaublich sind, oder? Und irgendwie so hat mich das gar nicht gestresst, das faule Goal. Und dann kommt natürlich der Spielstand noch ein bisschen fahren. Ist es ein Goal, wenn wir 5-1 führen und es ist ein faules Goal, wo es zum 5-2 ist, ist das nicht so schlimm. Aber wenn es natürlich 5-4 ist und kommt ein faules Goal über und es ist schon 5-5, dann ist es doch schon ein bisschen tragischer, oder? Und das kann aber auch passieren. Ich weiss ganz genau noch, mal in den Playoff, Viertelfinale gegen Zug, in Zug, hat Dino Kessler hat von der blauen Linie so ein Flatterisch ausgemacht. Es ist sogar wieder Verlängerung gewesen, glaube ich. Und der kommt so komisch durch die Luft durch und geht man rein, oder? Lange daneben. Und das ist dann wirklich ein entscheidendes Goal, wo ich nicht gut ausgesehen habe, oder? Und dann das können verkraften. Das braucht so ein bisschen auch mentale Stärke, wo man dann einfach wieder darüber hinweg schaut und wieder vorher fokussiert. Ich meine, klar, bei dem Playoff-Spiel ist noch eine Saison fertig gewesen, dann habe ich den Langzicker, um wieder voll fokussieren.
Das ist ein Langzicker, um dich ärgern.
Genau. Aber das, was du mal ansprichst, schon in einem Spiel, je schneller man aus einer schlechten Aktion rauskommt und meistens kriegt man ja nachher wieder die Chance, um wieder eine Parade zu machen, je besser auch für sich selber und Mannschaft.
Da gibt's eine grossartige Parallele vom Eishockey-Leben ins richtige Leben. Mhm. Was können wir machen, um schlechte Sachen gut verschaffen, gut wegbringen?
Ja, ich glaube einfach, also, oder, ich kann ja von mir reden, oder, so wie ich durchs Leben gehe, oder, und es gibt ja auch im Leben immer wieder Tiefschläge, oder, wo schlimmer sind oder weniger schlimm, oder, und dann muss man es auch für sich selber mal gewichten, wie schlimm ist jetzt der Tiefschlag wieder, und dann muss man das wie können irgendwo auch recyceln, kübeln und wieder neu fokussieren, oder, also wieder, ich sage immer, wenn du im Sport oder auch im Leben nicht eine gute Zeit durchmachst, geh zurück auf die Basis. Oder? Und Basis ist meistens gut, oder? Basis, wo du geleitet hast in deinem Leben, die sollte bei jedem eigentlich gut sein. Ja, jedem vielleicht auf einem anderen Niveau, einem anderen Level, aber Basis ist meistens gut. Und alles, was über der Basis kommt, ist eine Zugabe, ob negativ oder positiv. Und komm zurück auf die Basis, tust nochmal neue Seiten quasi, und dann gehst du wieder vorwärts, oder? Und es ist klar, es gibt Sachen, wo einem einfacher fallen zum Resiten und Sachen, wo dann schwieriger sind zum Verarbeiten. Und da hat man ja wirklich, wenn es jetzt wirklich sehr schwierig ist zum Verarbeiten, glaube ich auch, dass Freunde halt sehr wichtig sind, oder? Wirklich dem Freunde. Oder natürlich auch logischerweise Familien, oder? Wo dir natürlich auch in solchen Situationen helfen.
Du hast gesagt, zurück zu der Basis. Was ist deine Basis?
Ja, also meine Basis ist grundsätzlich, ich glaube, die ist eigentlich, also sag jetzt mal, solid. Ich weiss gar nicht, wie ich das erklären soll, oder? Ich glaube, ich bin einfach aufgewachsen. Ich schätze das, was ich habe. Ich traue nicht dem noch, was ich nicht habe. Und für mich ist auch Dankbarkeit für das, was wir haben, sehr, sehr wichtig. Oder? Und, ich habe jetzt durchs Leben gehen können, ich war immer ein bisschen auf der Sonnenseite vom Leben, mit dem Sport, wo ich mir auch ein bisschen erarbeitet habe, aber wo ich auch vielleicht im richtigen Moment auch das richtige Glück gehabt habe. Und das habe ich immer geschätzt. Und ich glaube, wichtig ist, dass man einfach schätzt, in erster Linie das, was man hat, und nicht dem nachtut, was man nicht hat. Klar, wenn man bis ein Ziel nimmt, das man jetzt nicht hat, dann ist es also ein guter Ansporn, um auf das zu fokussieren. Aber die Basis, das war deine Frage, die Basis ist das Schätzen, was man hat.
Wir haben vorhin schon gehört, dass der Sport unglaublich emotionale Momente kann einem bescheren. Jetzt die Frage, die man dir schon 100-mal gestellt hat, und ich stelle sie jetzt auch gleich nochmal, welches war dein emotionalster Moment in deiner Eishockey-Karriere?
Ja gut, der emotionalste ist natürlich mein letztes Spiel. Oder emotional, eben, du hast vorher einmal am Anfang vom Interview hast du angesprochen, mein Abschiedsspiel, das ist extrem emotional gewesen, oder? Aber emotional kann natürlich auch gewesen sein, oder ist auch gewesen, wo wir das erste Mal Schweizer Meister geworden sind. Das ist doch auch eine wahnsinnige Geschichte gewesen. Aber das ist für mich nicht emotional gewesen, in dieser Form wie eben der Abschied, sondern das sind so mehr die Freudenhormone, die gekommen sind, oder im März bin ich zweimal aufgestiegen, die Freudenhormone, die da kommen, oder? Das ist aber nicht emotional. Emotional ist, glaube ich, schon dann, wenn du, oder wo ich jetzt mit meiner Karriere aufgehört habe, ja.
Lepra raubt den Menschen ihre Würde, Hoffnung und Familie. Dabei ist Lepra heilbar. Mit einer einfachen, wirksamen Therapie sind Kranke nach 72 Stunden nicht mehr ansteckend. Wenn man Lepra schnell erkennt und heilt, kann der Kreislauf von Ausgrenzung und Armut durchbrochen werden. Mit einer Spende von 100 Franken helfen sie 3 Menschen rechtzeitig zu finden und zu heilen. Jetzt auf lepramission.ch.
Bist du dank dem Sport auch im normalen Leben ein emotionaler Mensch?
Das ist schon schwierig zu sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es mitgebracht habe, auch in den Sport rein, oder ob es den Sport mir reingebracht hat in meinem Privatleben. Das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, im Grundsatz bin ich schon ein emotionaler Mensch. Ich zeige es vielleicht nicht immer, aber im Inneren bin ich sehr emotional und habe auch das Gefühl, ich kann mich in die Situation gut versetzen und auch für mich einordnen und auch verarbeiten.
Welches ist der traurigste Moment in deiner Sportkarriere?
Ja, traurig, eben noch eine traurige Emotion. Das ist eben, ich komme wieder ein bisschen auf mein letztes Spiel zurück, oder, wo war. Aber dann auch natürlich, logischerweise, traurig ist immer dann, wenn du etwas nicht erreichst, was du erreichen hast willst. Und in meiner Karriere bin ich mehrmals nicht Schweizer Meister geworden als Schweizer Meister geworden, oder? Also Schweizer Meister geworden bin ich 4-mal, bin ein paar Mal noch ausgestiegen und so, aber jedes Mal, wenn irgendwo eine Saison fertig war, wo man sich andere Ziele gesetzt hat, oder, da ist man natürlich schon auch traurig, oder? Weil wir ja das Ziel nicht erreicht haben. Also, wenn wir verloren haben und die Saison fertig war und ich hätte können lachen und hätte können, dann wäre etwas ja nicht in Ordnung gewesen, oder? Also, ja, aber es gibt nicht einfach einen traurigen Moment, wo es jetzt einfach extrem traurig war, sondern es sind einfach die Enttäuschungen da gewesen, ja.
Es ist unglaublich, was die Schweiz für eine Eishockey-Nation geworden ist. Unglaublich viele Spieler spielen in der NHL, in Nordamerika. Warum hast du dich nie angemulden für den NHL. Ja. Warum bist du nie auf Amerika durch?
Ja, vielleicht ich hätte mich nicht müssen anmelden, lieber wäre man gewesen, wenn es mir
telefoniert hätten.
Oder, also ich bin tatsächlich mal ein bisschen mit der NHL in Kontakt gewesen, da war ich schon in Bern gewesen und dann hat so lose Gespräche stattgefunden und ich bin ein bisschen Bünzli-Schweizer und ich weiss genau, und das ist wieder meine Selbsteinschätzung, ich muss mich wohlfühlen dort, wo ich bin und das, was ich mache. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich mein Umfeld auch nicht um mich herum habe, dann merke ich, dann werde ich schnell vielleicht, ja, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte, oder? Dann werde ich nicht unsicher, aber dann bin ich nicht zufrieden und kann nicht meine Leistung bringen. Und da bin ich schon in Bern gewesen, bin happy gewesen in Bern, habe Familie gehabt schon und habe einfach für mich müssen sagen, okay, ist es jetzt das wert, dort rüber zu gehen mit einer Familie? Das heisst, ich bin ja nachher dann nach dem Spiel, bin ich dann mehrheitlich ja viel unterwegs und die Familie ist dann eher daheim und. Also für mich hat der Zeitpunkt auch nicht gestimmt, wenn das Angebot gekommen wäre, wie jetzt da heute bei vielen Jungen, in jungen Jahren, wenn du keine Familie hast, oder? Dann finde ich, okay, hey, das kannst du jetzt, das kannst du machen, das musst du machen. Das ist ein riesiges Challenge, oder? Aber dazumal, zu meinem Zeitpunkt, ich habe dann mehr geschätzt, das, was ich hatte und habe auch Angst gehabt, dass wenn ich eben dann wäre, ohne Familie oder wie auch immer was, dass ich die Leistung nicht abrufen kann.
Aber du hast sicher Potenzial gehabt. Hat es jemals grauen, dass du es nie probiert hast?
Also,
du hast ja vorher gesagt, wenn du es nie probierst, die 20 oder 30 Liegestütze zu machen, wenn du es nie probierst, weißt du nicht, ob es nicht hättest können.
Also wenn du mich heute fragst, natürlich, dann muss ich sagen, ja, das wäre jetzt vielleicht noch etwas, wo ich in der nächsten Karriere, wenn sie nochmal so wäre, würde ich vielleicht das probieren. Oder? Aber der Verlauf bei mir, in meinem Leben, mit der Frau, mit der Familie, mit dem Sport zusammen, ist anders gewesen, als jetzt er sein müsste, dass eben das magst. Oder ich glaube, wenn das magst, musst du wirklich jung sein, du musst Single sein, du musst übergehen, auf das fokussieren und dann kannst du es machen. Oder? Und bei mir ist der Weg umgekehrt gewesen. Ich hatte zuerst Familie gehabt und dann habe ich den Weg nicht mehr gehen.
Wie wichtig ist die Familie?
Ja, sehr wichtig für mich. Also meine Frau und ich, wir sind inzwischen sind wir 34 Jahre geheiratet, 44 Jahre zusammen. Also meine Frau hat alles mitgemacht mit mir, oder? Und das ist auch für mich auch eine wichtige Stütze, eine wichtige Person im Leben, wo mir den Rücken frei gehalten hat, wo mich gestützt hat in dieser Karriere, wo genau gleich viel Erfolg Anteil an meinem Erfolg hat, wie nie. Aber sie war einfach immer im Hintergrund, weil ich halt auf dem Platz gestanden bin. Ja. Aber die Familie ist für mich sehr, sehr wichtig.
Dann mit 36 der Rücktritt. Die einen würden jetzt sagen, das ist eigentlich zumindest im Sommer von der Karriere. Warum mit 36 der Rücktritt, respektive was ist das für ein Prozess gewesen? Das macht man nicht von jetzt auf nachher.
Ja, der Prozess hat sich ein bisschen abzeichnet in Form von, unsere älteste Tochter ist 8 geworden und hat dann eingeschult werden und es ist so ein bisschen ein Prozess gewesen, wo ich mir sage, okay, wo wollen wir das machen? Sie ist dann schon zu Bern zuerst ein bisschen in die Schule und das ist ein Grund gewesen, die Familie. Wir haben dort 2 Kinder gehabt, das dritte ist dann auch gerade bald gekommen und dann ist es so gewesen, dass ich aber auch wollte aufhören im Sport auf hohem Niveau. Ich habe nicht wollen, irgendwann mal an der Bande enden als Ersatzgoalie oder was auch immer.
Der, was die Türli aufmacht?
Ja, das habe ich nicht wollen. Das für mich ist immer wichtig, auf einem hohen Level können hören. Und ich glaube, das habe ich mit 36, habe ich das gut können machen. Im Nachhinein hat man häufig mal gehört, ja, hättest du auch 2-4 Jahre können länger machen. Ja, hätte ich können, glaube ich auch. Aber, ob es dann gut gekommen wäre oder nicht. Und dass ich am Schluss so einen zufriedenen Abgang hatte, hätte, wie ich jetzt hatte, weiss ich jetzt nicht.
Und doch gehen ein Haufen Sportlerinnen und Sportler nach einer grossartigen Karriere, manchmal sogar auch nach einem Sieg an Olympischen Spielen, gehen jetzt in ein emotionales Loch. Wie war das bei dir gewesen?
Ja, nein, ja, emotionales Loch. Also logisch, ich habe natürlich, ich weiss noch, oder, ich habe immer während, wenn wir so ein Match hatten und so weiter, habe ich mich vielfach, wenn ich nervös geworden bin oder so, ich dachte, ja, es wäre auch schön, irgendwie so in der Natur draussen hocken, auf der Jagd zu sein oder so ein bisschen gemütlich haben und im Wald und so, Natur. Und so habe ich mich den Druck wegnehmen. Und wo ich dann aber aufgehört habe, bin ich 2 Jahre später effektiv auf der Jagd gehockt. Im September, dann ist die Hockeysaison losgegangen und ich dachte, was hocke ich jetzt da auf der Jagd im Wald allein? und bin ich irgendwo auf einem Hockeyplatz. Also das, was ich teste, das hat man das Gefühl, das fehlt einem. Oder? Und das war aber nicht so gewesen, oder? Ich habe mich, logisch hat mir das Hockey gefällt. Oder? Also der ganze Sport, die Mannschaft, die Geschichte in der Garderobe, das war ja wunderschön gewesen, oder? Aber man muss sich dann halt schnell wieder fokussieren auf das, was jetzt aktuell ist und was vor einem steht. Und das ist ebenso schön, wie auf dem Hockeyplatz können zu stehen.
Ich meine, du bist eine absolute Legende. Dein Liebling hängt dort unter dem Dach zu Bern. Warum bist du so bodenständig geblieben?
Ich glaube, in meiner Karriere bin ich einer vom Volk geblieben. Ich bin einer vom Volk gewesen. Ich bin einer in den Fans hinein. Ich habe mir Zeit genommen für die Fans. Und bin eigentlich auch immer mit diesen Fans im Gespräch, sie auch konfrontiert und so weiter. Und ich habe eigentlich gesehen, was die eigentlich die grossen Starren sind Fans. Einer, der geht arbeiten, dass er nur am Abend ein Billett kaufen kann, um am Match zu gehen. Meine, das ist grosses Kino, oder? Und meine, ich war dort im Schaufenster, hatte eine super Position und habe noch gut verdient, oder? Aber der andere, der geht arbeiten, dass er ein Billett kaufen kann. Ich glaube, das hat mir irgendwas, was immer nie den Grund gegeben zum Abheben. Ich habe immer gesehen, wo ist die Realität? Wo haben wir was zu verdanken? Woher kommt das? Wo ich jetzt das Glück kann und das Privileg kann, dass ich das machen darf, das hat der andere nicht. Und ich habe immer probiert, das irgendwo ein bisschen zu verteilen.
Ja, aber du und ich, wir beide kennen genug Leute, was eben nicht so ist.
Ja.
Die eben dann das meinen und auch ausdünsten und ausstrahlen, dass sie Legenden und Stars sind.
Ja, genau. Aber ich glaube, das macht, ich kann nicht sagen, wer das aus einem macht, oder? Aber ich glaube, ich komme wieder auf meine Basis zurück. Die Basis, die ich habe, die ich mitbekommen habe, von zuhause aus, die Basis, oder? Die hat mir eigentlich auch die Grundlage gegeben, um eben dort nicht abheben.
Dankbarkeit hast du vorher angesprochen. An wer adressierst du denn die Dankbarkeit? Dass du keine Verletzungen hast, gesunde Familie, gesundes Umfeld, gute Freunde.
Ja, gut, eben. Es ist schon kein Geheimnis, dass meine Karriere, wer sie ein bisschen verfolgt hätte, weiss ja, dass ich auch grundsätzlich ein Kirchgänger bin. Das ist eben von zuhause aus, von meiner Basis aus. Das gehört auch in die Basis rein. Ist das eigentlich gekommen? Ich bin viel mit meinen Eltern in die Kirche gegangen und vielleicht war es mal ein Müssen gewesen, dann muss man da am Sonntagabend in die Kirche wackeln und so, da bin ich mitgegangen und so. Aber ich habe schnell einmal gemerkt, dass die Kirche eigentlich so ein Ort ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch kann Stärke und Kraft danke. Und das habe ich dann nachher, wo eigentlich meine Mutter und meine Eltern nicht mehr gesagt haben, ich muss mitkommen, bin ich dann einfach von mir ausgegangen, weil ich gemerkt habe, hey, ich fühle mich wohl da, ich nehme die Zeit, ich habe in dieser Stunde in der Kirche, kann ich, wenn es mich nicht interessiert, was er vorne predigt, dann kann ich mich für mich fokussieren, da habe ich meinen eigenen Weg gefunden und das ist für mich schon sehr wichtig und ein Kraftort, oder? Und eben auch Dankbarkeit, der Dank geht auch jemanden auf, in den Himmel auf, oder? Wenn ich auf dem Eis gestanden bin und ein Schuss ist am Pfosten und weg, habe ich gesagt, hey, merci da oben, gell? Ist der nicht innen, oder? Und wenn er innen ist, Pfosten und innen, dann habe ich ein bisschen geschumpfen mit ihm.
Stossgebet sind eben dem Fall ein Thema für
Sie. Ja, absolut. Nein, das ist absolut so. Meine, es gibt so viele Situationen im Leben, wo du Glück hast auch, oder im Verkehr innen, oder ich gehe viel zu Berg, oder? Und irgendwie mal bin ich im Gebirge oben gewesen, und dann höre ich etwas rumpeln, und dann schaue ich idiotischerweise, schaue ich einfach so hinter, und dann ist irgendwie da 10 Meter oder gefühlte Meter an meinem Kopf vorbei ist ein Stein geflogen, oder? Und dann, das ist schon nachher so, danke vielmal, ist hat er mich nicht getroffen, nicht? Oder? Also das sind dann schon so Momente, wo du musst sagen, hey du, das ist jetzt aber knapp gewesen, oder?
Wie siehst du den lieben Gott beim Himmel oben?
Das ist ein guter Freund von mir eigentlich und ich bin hoffentlich auch ein guter Freund von ihm. Ich habe eigentlich grundsätzlich eine lockere Beziehung, denke ich auch. Eben, ich gehe nach wie vor in die Kirche. Ich habe auch auf meinem Hundespaziergang habe ich auch einmal Gebet, oder, wo ich danke, dass ich das, was ich hier erleben darf, dass es so ist. Wenn ich etwas habe, wo ich wirklich ihn darum bitten darf oder kann, dann mache ich das auch und ich komme nicht immer gerade eine Antwort über. Er lässt nicht immer gerade auf mich. Aber für mich einfach ist es auch so, es ist ein guter Kollege.
So, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, bist du ziemlich auf der Sonnenseite vom Leben. Was, wenn jetzt irgendwann mal so ein richtiger Tiefschlag kommt?
Ja, eben, im Leben hat jeder von uns schon Haufen Tiefschläge gehabt und vielleicht ist es noch nie so ein ganz brutaler gekommen, wo mir ab der Schiene geworfen hat, oder? Also ich hoffe, auch dann kann ich wieder aufstehen, wenn einer kommen würde. Ob es eine Krankheit ist oder sonst irgendetwas, oder? Das weiss man ja nie, was im Leben noch alles kommt. Aber, ja, ich hoffe schon, dass ich genug stark bin, wenn so ein brutaler Tiefschlag kommt, zum wieder aufstehen. Wie gesagt, wieder Basis, wieder Resiten und wieder neu fokussieren, neu einordnen. Aber ja, ich wünsche mir, auch anderen wünsche ich, dass der kommt.
Wie wichtig ist Ehrgeiz im Sport und im Leben?
Also für mich ist es sehr wichtig und ich finde Ehrgeiz nicht negativ, ich finde ehrgeizig sein, finde ich positiv. Es kann auch krankhaft sein, das ist ja so, aber ehrgeizig ist ein Ziel, das man sich setzt. Man muss ehrgeizig sein, man muss fokussiert sein, dass man das Ziel erreicht und ich glaube, Ehrgeiz, wenn jemand den Ehrgeiz nicht hat, dann neigt er dazu, um die Ziele, die er sich setzt, beim ersten Widerstand oder aufzugehen. Und wenn ich mir ein Ziel setze, dass ich heute Abend auf den Galanda, auf den Berg rauf will, dann kann ich das und dann bin ich so ehrgeizig, dass ich das schaffe.
Ist die heutige Gesellschaft noch ehrgeizig?
Ich glaube, die heutige Gesellschaft hat sich, logisch, sie verändert sich ja immer und ewig, die ganze Geschichte. Und die heutige Gesellschaft, würde ich sagen, ist eher ein bisschen bequemer geworden, als dass sie ehrgeiziger geworden ist.
Also wenn das immer wieder bei der 10 oder bei der 5 Liegestütze.
Richtig. Ja, eher zurückgehen. Habe ich schon das Gefühl. Aber es hat auch in der heutigen Gesellschaft wieder Ausnahmen, die eben der Ehrgeiz haben, um die 20 zu machen statt die 10. Aber der Grossteil hat die Bereitschaft nicht mehr und man geht vielfach der angenehmer und der einfacher Weg, als eben halt einmal vielleicht noch müssen ein Zusatzründeli in Kauf nehmen, damit man halt nachher das, was man fokussiert hat, was man als Ziel genommen hat, gleich erreicht.
Du bist für viele ein Vorbild gewesen. Wie bist du mit dem umgegangen? Also, meine, du weißt dann auch, hey, wenn ich etwas sage, dann wird das gehört. Das ist ja auch ein Druck, wenn man Vorbild ist.
Ja, das ist effektiv so. Für die meisten bin ich natürlich ein Vorbild gewesen für das, was ich gemacht habe auf dem Eis. Dort bin ich natürlich Vorbild gewesen, oder? Also, der Sport, den ich zelebriert habe, also die Art, wie ich hatte als Goalie, dem haben ja viele, gerade auch Buben, nachgeahmt, oder? Was ja eigentlich auch schön ist, oder? Dass ich sage, okay, jetzt sind 16.000 im Stadion und vielleicht sind 3.000 sind wegen dir da, oder finden die cool, oder 1.000 finden die cool, was auch immer. Und das ist ja schon sehr ein schönes Gefühl, oder? Dass das, was du machst, die Welt, die Leute auch interessiert. Aber es war nie so gewesen, dass ich jemanden so machen wollte, wie ich bin. Also, oder, ich glaube, jeder Mensch ist ein eigenes Individuum und, ich hatte auch meine Vorbilder gehabt, oder? Und ich habe mich auch so geformt, wie ich war, als Sportler wieder, auch als Mensch, so wie ich meine Vorbilder gesehen habe, die ich auch nachgeahmt habe, oder? Und das hat am Schluss dann eben der Renato Tosio daraus rausgegeben, oder? Und, ist natürlich auch, wenn du so rückblickend schaust, ist natürlich auch ein schönes Gefühl gewesen, Vorbild zu sein. Ist aber eine Aufgabe und eine Verantwortung.
Und es kann auch ein Druck sein, wenn du im Laden schauen die Leute vielleicht doppelt, was du in deinem Körper hast. Also, wenn der nimmt den Kraftriegel oder das Müsli. Oder, also, oder ist es nie unangenehm gewesen?
Nie unangenehm gewesen. Und ich muss auch sagen, so von meinem Naturell her, ich bin ich der gewesen, der dann eben im Laden war und dann irgendwie 10 Stangen Zigaretten gehabt hätte, ja. Noch 2 Schnapsflaschen und dann irgendwie noch weiss ich was, oder? Also ich war wirklich der gewesen, der halt das drin gehabt hat, wo jeder drin hat.
Aber das würden die Leute auch merken, wahrscheinlich, wenn du würdest eine Rolle vorspielen. Also weißt du, du hast ja den Renato pur müssen sein. Mhm. Sonst kannst du ja gar kein Vorbild sein. Wenn du eine Rolle spielen musst, ist ja für dich ein Stress und für die, die schauen, ein Fake.
Das ist ja so. Also das glaube ich auch. Also ich habe wirklich auch so, wie ich wie ich jetzt rüberkomme, hoffentlich, oder so, wie ich bin, das bin ich. Das, ich muss mich nicht irgendwo jetzt, ich meine, jetzt bin ich 61 sowieso, ich muss mich ja nicht verstellen. Also ich muss ja nicht jemandem noch gefallen oder muss jemandem irgendeinen Eindruck machen und, sondern ich habe am liebsten natürlich Frieden, wenn es Frieden ist, wenn ich es gut habe mit den Leuten, oder? Ich kann aber auch mal ein bisschen meine Krallen zeigen, wenn es vielleicht nicht so ist, genau, wie ich es jetzt gerade gut finden würde. Aber am Schluss bin ich eigentlich ein friedfertiger Mensch. Oder? Also ich bin nicht auf Konfrontation aus. Oder?
Was war im Eishockey früher anders gewesen?
Ja, da war so vieles anders gewesen, oder? Ich meine, das Umfeld, Professionalität, dann kann man über das Material diskutieren, man kann vielleicht auch über das Publikum diskutieren, man kann über die Regeln diskutieren. Es hat sich so viel verändert, oder? Also, wie sich die Welt verändert, verändert sich ja auch der Sport, oder? Klar ist es immer noch gleich geblieben, man sollte immer noch den Böck ins Goal hineinschiessen, damit es ein Goal ist, oder? Man sollte ihn verhindern, wenn man Goal ist. Das hat sich nicht geändert, oder? Aber sonst der Sport an und für sich, Dynamik und auch die Fitness von den einzelnen Spielern und vor allem Dynamik. Oder? Also Dynamik, die ist extrem, ist die gestiegen. Ja.
Und im Mentalen?
Ja, ich glaube, mental müssen die Herren oder auch die Damen, ja, heute das Damenhockey ist ja auch wieder auf sehr gutem Weg. Ich glaube, mental tut sich einem auch ein Gefallen, wenn er gut zu Weg ist und wenn er bereit ist. Ich glaube, der mentale Teil ist immer im Sport, ist viel wichtiger geworden als früher. Also, die Wichtigkeit von der mentalen Verfassung, die ist früher eigentlich vernachlässigt worden in meiner Zeit. Ich bin auch nicht der gewesen vom Mentalcoach und ich habe meinen Weg habe ich mir eben, wie gesagt, selber gesucht. Aber, in der heutigen Sportwelt ist der Mentalcoach nicht mehr wegzudenken.
Aber warum hat es das bei euch noch nicht gegeben? Oder wäret ihr da auch noch dann besser gewesen? Oder sind die Sportlerinnen und Sportler heute einfach ein bisschen sensibler, sage ich jetzt mal?
Ja, der Wandel im Leben, oder? Ich glaube, heute ist der Mensch so weit, dass er vielleicht auch ein bisschen bequemer geworden ist und durch das sich auch viel, viel schneller eine externe Beratung oder einen externen Coach holen, für was auch immer, als früher, wo man sich früher noch selber hat probiert durchzukämpfen, eher geht's wieder oder durchzuschlagen, den Weg selber finden. Heute geht man vielfach, ja, dann gehe ich halt zum Mentalcoach, dann soll der mir dann sagen, wie ich da draus rauskomme. Also man ist auch ein bisschen weit bequem geworden, weil man überall, da muss man noch den Skills-Coach muss man haben, den Stocktechnik-Coach muss man haben, man muss dann noch eben den Mentalcoach haben, man muss dann noch irgendwie den Physiotherapeut natürlich noch haben, weil dann muss ich auch in die Physio, dann muss ich im Körper wieder, dann muss ich den Ernährungsberater haben. Und früher hat man das alles selber gesucht, oder? Und das ist vielleicht heute ein bisschen einfacher geworden, bequemer, aber sicher halt auch professioneller.
Was hast du noch auf der Lebens-To-Do-Liste?
Yes, es geht ja, so lange geht die Sendung nicht, dass ich das alles noch kann. Nein, Spass. Ich habe eigentlich so ein spannendes Leben. Jeden Tag ist es so spannend und voller irgendwie, voller Überraschungen, aber auch voller vollgepackt, oder? Ich habe es eigentlich keinen Tag langweilig. Ich kann viel machen, was ich gern mache. Ob es jetzt im Beruf ist oder in der Freizeit oder eben mit der Familie oder in meinem Sport. Und darum habe ich mich schon häufig gefragt, wenn ich pensioniert bin, geht noch nicht mehr so lange, oder? Dann sage ich, weißt du was, wenn ich pensioniert bin, dann bin ich wieder voll ausgelastet. Ich habe alles, kann ich alles nachholen. Ich habe für alles mehr Zeit, was ich alles so gerne mache. Ja. Aber so konkret kann ich sagen, du, ich will jetzt nicht auf den Mount Everest so gern wie in den Berg steigen.
Ich glaube, drucken dort oben so viele Leute,
die dort viel tun. Viele Leute. Also gehe ich lieber auf einen kleineren Hügel, aber bin allein. Oder? Ja, genau.
Renato, danke viel mal für dein Leben und dass wir bei dir dürfen hinschauen. Alles Gute.
Ja, danke auch, Martin. Schön gewesen.
Und schön ist auch, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem Podcast. Merci vielmal. Mit dem Renato konnte ich auch ein Fenster zum Sonntagtag machen. Da sind wir auch noch auf dem Green gestanden und haben probiert, Golfbälle ins Loch zu treffen. Also er kann es natürlich. Ich habe da eher wenig Talent. Den Link zu der Sendung habe ich euch in den Shownotes. Dort übrigens auch den Klick zu weiteren Podcasts, die RF Media produziert, zum Beispiel Psychohygiene. Spannende Geschichten, wie man die Komplexität des modernen Lebens meistern kann, wie man Privat- und Berufsleben gut unter einen Hut bringt. RF Media lebt von Spenden. Jeder Batzen hilft, dass man noch mehr so Podcasts und andere Sachen produzieren kann. Spenden geht am ringsten über den Link, den ihr auch in den Shownotes findet. Merci vielmals. Alles Gute euch und eine gemütliche Zeit.
Fenstergespräche. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf rfmedien.ch/podcasts.